Willkommen zurück bei 4 Jahrzehnte Rock am Ring, einem Podcast des Trierischen Volksfreunds. Mein Name ist Alexander Wittlings und ich begrüße euch ganz herzlich zum dritten Teil unserer Reihe zum größten und wahrscheinlich sogar schönsten Rockfestival Deutschlands. An meiner Seite sind wieder mal meine Kollegen und Freizeitrocker Veronika Königer und Christian Thome. Hi.
Hi.
Wir sprechen heute über das dritte Jahrzehnt des Festivals von 2005 bis 2014. In diesem Jahrzehnt entwickelte sich Rock am Ring zu einem der bedeutendsten Musikfestivals Europas. Internationale Top-Acts, mehr Bühnen, steigende Besucherzahlen, ausverkaufte Ticketkontingente.
Und dazu haben wir heute einen Gast bei uns, der das Festival nicht nur seit Jahren besucht, sondern es auch hautnah an seinem Alltag miterlebt. Wir begrüßen Matthias Rieder, den Ortsbürgermeister von Müllenbach.
Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du hier bist.
Ja, dein Dorf sozusagen oder das Dorf, wo du wohnst und Bürgermeister bist, liegt ja jetzt direkt an der Rennstrecke am Nürburgring. Wie ist denn das, wenn ihr jetzt da jedes Jahr nicht nur neben Rock am Ring, sondern auch einfach generell neben so einem großen Veranstaltungsort wohnt?
Also für uns ist Rock am Ring wirklich schon das Highlight oder 24-Stunden-Rennen auch. Die Woche vorher und auch die Woche nachher ist bei uns ja schon Ausnahmezustand. Wir haben Probleme, aus dem Ort rauszukommen oder auch in den Ort reinzukommen. Man muss auch überlegen, wann fährt man kaufen, wohin fährt man kaufen. Wir freuen uns jedes Jahr riesig drauf. Beispielsweise gehen wir immer Stau gucken am Ort an der Bundesstraße, setzen uns hin, trinken Bierchen, gucken den Leuten zu, wie sie im Stau stehen. Ist für uns immer jedes Jahr ein Highlight, wo wir auf jeden Fall hingehen müssen.
Aber du bist in Müllenbach aufgewachsen, oder?
Genau, ich bin in Müllenbach geboren und hoffe, ich darf noch viele Jahre in Müllenbach bleiben.
Jetzt ist das Festival Rock am Ring ja genau ein Jahr älter als du. Wie ist das, mit so einem Festival nebenan aufzuwachsen?
Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, es war halt normal. Es war ganz normal. Jedes Jahr ist Rock am Ring. Freuen wir uns drauf. Als Kinder sind wir mit dem Fahrrad schon hochgefahren, so weit wie wir durften. Das war eigentlich was ganz Normales. Und richtig unnormal wurde es eigentlich erst, als Rock am Ring auf einmal nicht mehr da war.
Ja, da reden wir später auch auf jeden Fall nochmal drüber, weil das war ja auch ein Riesending, dieser Umzug. Ja. Du hast jetzt schon gesagt, das ist da mit der Verkehrssituation schwierig. Muss man gucken, wann geht man kaufen, wann macht man das? Gibt es denn noch mehr Herausforderungen jetzt für den Ort, den ihr da stemmen müsst in der Zeit?
Oh, ich glaube, wir sind eigentlich relativ gelassen geworden im Laufe der Jahre. Also die Leute haben sich einfach dran gewöhnt und klar, das Rote Kreuz schläft bei uns in der Halle oder Securities. Wir haben natürlich mit dem Lärm zu tun, je nachdem auch wie der Wind kommt. Aber das Dorf ist da wirklich entspannt. Jedes Bett in Müllenbach ist belegt und in jedem Haus wohnen anstatt 15 Leute. Aber wir haben uns dran gewöhnt. Die Leute schlafen ja sogar bis in den Ort rein bei uns. Am Sportplatz wird gecampt. Also wir sind eigentlich relativ entspannt da.
Ist auf jeden Fall schön zu hören, dass das ganze Dorf da dabei ist, ob sie jetzt nun wollen oder nicht. Was für Erinnerungen hast du denn an die Jahre 2005 bis 2014 am Ring? Erinnerst du dich da an bestimmte Ereignisse, irgendwas, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also das waren ja auch meine wilden Jahre, sage ich mal. Und wir sind natürlich auch jedes Jahr oben gewesen und haben da gefeiert. Vielleicht eine lustige Sache. Ich habe da auch mal eine Zeit lang als Parkplatzwächter gearbeitet, wie eigentlich alle Jugendlichen wohnen aus dem Dorf. Und da ist mal montags, das Festival ging bis sonntags und montags nachmittags kamen die Jungs, die Dixies sauber gemacht haben. Und da war eins immer noch zu und das haben sie aufgemacht und da saß noch einer drin, die Hose unten und hatte auch Erbrochenes auf sich. Und das war schon ein Bild, weil ich irgendwie in all den Jahren nicht vergessen habe, weil da wirklich, denke ich mal, mindestens mal 10-12 Stunden da drin gesessen hatte.
Für euch eher amüsant, wenn man so im Nachhinein erzählt, aber für den wahrscheinlich eher weniger. Ich finde ganz interessant, was du gesagt hast. Du hast da auch als Parkplatzeinweiser gearbeitet, hast gesagt, wie viele andere auch. Ist das irgendwie so, dass man da als Jugendlicher oder so auch ein Teil von sein will oder vielleicht sich da halt mit einem Nebenjob oder so noch ein bisschen was dazu verdienen kann?
Auf jeden Fall. Also wir haben alle meine Kumpels, wir haben alle auf dem Nürburgring gearbeitet. Wir sind immer jedes Wochenende, wenn Veranstaltungen waren, sind wir oben gewesen, haben da gearbeitet und haben unser Leben, ja, unser Taschengeld aufgebessert. Und das machen die Jugendlichen heute auch noch.
Du hast aber jetzt eben auch schon gesagt, man hört es natürlich auch. Also wenn du ja jetzt in Müllenbach bist, du kriegst ja mit, was da passiert. Kann man eigentlich mit einer anderen musikalischen Liebe aufwachsen als zur Rockmusik, wenn man direkt neben einem Rockfestival geboren und aufgewachsen ist?
Also ich nicht. Andere vielleicht schon. Wir hatten ja auch mal ein Techno-Festival, wo dann leider die Resonanz nicht so gut war, weil der Bass oder die andere Musik schon die Leute mehr gestört hat tatsächlich als die Rockmusik.
Jetzt haben wir ja eben schon gesagt, 2005 bis 2015 war auch das Jahrzehnt, in dem Rock am Ring richtig, richtig groß und auch international wirklich relevant geworden ist nochmal. Christian, warum gerade in diesem Jahrzehnt? Was ist da alles passiert?
Das Jahrzehnt stand ja vor allen Dingen auch im Zeichen davon, dass Rock am Ring, du hast gerade schon gesagt, gewachsen ist und auch vor allen Dingen immer internationaler geworden ist und auch wirklich die Bands verstanden haben, das hier ist eins der größten Festivals in Europa. Es gab auch immer wieder Bands, die gesagt haben, es gibt kaum ein Festival, das so gut organisiert ist und bei dem ich mich irgendwie um so wenig kümmern muss, wie bei Rock am Ring. Und das hatte dann ja auch zur Folge, also wenn wir jetzt chronologisch gucken, zum Beispiel im Jahr 2007, da war es das erste Mal, dass Rock am Ring im Vorverkauf schon ausverkauft war, dass es gar keine Tickets mehr gab.
Wie viele wurden da verkauft?
So wie man hört, waren bereits 4 Wochen nach dem Vorverkaufsstart 60.000 Tickets verkauft. Und wenn man die Kapazitätsgrenze sieht, da waren es ja immer so über 80.000, sagen wir mal so 83.000, 86.000, so diese Zahlen. Das waren die Jahre, da musstest du dich beeilen, um ein Ticket für Rock am Ring zu kriegen.
Für das Ticket hat man dann ja auch ein bisschen mehr bekommen. Es gab ja damals 4 Bühnen. Wer war denn da auf der 4. Bühne? Was war denn da los?
Ja, das war besonders. Also Bühne ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gab da eine Idee. Also der Festivalveranstalter will sich natürlich immer auch ein bisschen neu erfinden und will ein bisschen was Neues bieten. Und man hatte dann 2006 die Idee, lass uns doch vielleicht mal auch ein bisschen anderes musikalisches Publikum ansprechen, und hat dann ein DJ-Zelt sozusagen geschaffen. Und es war ein Zelt, in dem DJs aufgelegt haben, so kann man sich das einfach vorstellen. Das war dann sozusagen die 4. Bühne, wurde auch ordentlich nachgefragt. Es war jetzt aber natürlich nicht so von der Größenordnung, da waren jetzt nicht immer 40.000 Leute in einem Zelt.
An das Zelt kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern. Ich war ja 2012 das erste Mal am Ring und das war quasi direkt am Haupteingang. Also immer wenn man rein und rausgegangen ist, war da eigentlich eine Riesenparty, wo irgendwelche DJs auch dieselben Rock- und Metal-Klassiker gespielt haben, die da quasi auch als Headliner aufgetreten sind. Und da war bis tief in die Nacht, war da richtig Stimmung.
Ja, das war auch immer so ein bisschen, heute würde man vielleicht sagen, so ein bisschen Aftershow-Party. Also wenn auf den Bühnen schon nichts mehr los war oder die Konzerte zu Ende waren, mussten die Leute nicht direkt sofort auf ihre Zeltplätze und konnten noch in das Zelt und konnten da noch ein bisschen Party machen. Da sind aber auch richtige DJs dann auch, die einfach normale DJ-Sets gespielt haben, mit ihrer Musik aufgetreten. Teilweise haben die es auch genutzt, wenn ich zum Beispiel jetzt dran denke, also Bands haben ja teilweise auch einen DJ dabei. Einmal zum Beispiel von Mando Diao, die haben sind aufgetreten, hatten aber auch einen DJ dabei und der hat dann zusätzlich noch an einem Slot noch in dem Clubzelt noch einen Auftritt hingelegt.
Das war, glaube ich, auch immer der Treffpunkt für die Leute, die keine Karte hatten, also gerade auch bei uns aus den Dörfern. Die sind dann alle da hoch und dann das Zelt rein und haben dann da Party gemacht.
Dieses Jahr soll es ja auch wieder eine 4. Bühne geben zum 40. Jubiläum. Da sind wir mal gespannt, wie das ankommen wird. Die Location der 4. Bühne wurde ja auch vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass die auch am Haupteingang wieder sein wird. Diesmal ein bisschen größer mit echten Bands. Gucken wir mal, wie es wird.
Du hast es gerade schon gesagt, Jubiläum, 40 Jahre haben wir dieses Jahr. Wir hatten aber in der Zeitspanne, über die wir jetzt sprechen, auch schon das 25-jährige Jubiläum. Und das war auch ein ziemlich interessantes Line-up.
Ja, das war dahingehend ganz besonders, dass, also abgesehen von der Größe der Namen, man hat natürlich versucht, okay, wir haben jetzt 25-jähriges Jubiläum, jetzt wollen wir ein paar richtige Kracher haben, war es auch dahingehend besonders, dass das Festival erstmals 4 Tage gedauert hat. Das heißt, sie haben dann Donnerstag schon angefangen. Jetzt war Donnerstag kein ganzer Festivaltag, wo dann den ganzen Tag Musik war. Donnerstags sind Kiss und H-Blocks aufgetreten, also 2 richtige Kracher. Die sind donnerstags aufgetreten und dann waren Freitag, Samstag, Sonntag normal, in Anführungszeichen. Wenn ich da jetzt mal aus Fansicht ein bisschen sprechen kann, also ich war 2010 selber noch nicht auf dem Ring, aber musikalisch war das schon auch echt gut. Da waren dann auch Rammstein waren da, Kiss, wie eben schon angesprochen, Muse war da und ganz interessant, wenn wir beim Thema sind, nicht immer nur Rockmusik. Jay-Z ist damals aufgetreten bei Rock am Ring und hat da einen Auftritt hingelegt. Man sieht, da kamen wirklich Weltstars auf dieses Festival und es gab eigentlich nicht, dass jemand zu groß war für dieses Festival. Was wir ja in den ersten Jahren noch schon gesehen haben, wir erinnern uns, wir haben drüber gesprochen, Elton John ist damals irgendwann mal mit dem Hubschrauber hingeflogen. Da hat sich wirklich das Who is Who der Musikszene hat sich da die Klinke in die Hand gegeben.
Ja, und nicht nur musikalisch waren die Jahre der Höhepunkt quasi von Rock am Ring damals, sondern auch das Camping hatte da so ein bisschen seinen Zenit erreicht, weil es kamen unglaublich viele Leute auf die Campingplätze, die teilweise schon seit Jahrzehnten mit denselben Gruppen dahin gefahren sind und diese Campingplatzkultur aufgebaut haben. Damals war auch noch viel mehr erlaubt. Heutzutage sind keine Möbel erlaubt, du darfst deinen Kühlschrank nicht einfach so mehr mitnehmen, dein Sofa muss zu Hause bleiben, du darfst keine Generatoren mehr mitnehmen. Und damals, bevor das Festival nach Mönch gewechselt ist, war es alles noch erlaubt und die Leute haben da Sachen aufgefahren, die sind mit ihrem halben Hausstand dahin, haben irgendwelche Sperrmöbel, die sie nicht mehr brauchen, dahin gefahren. Ich weiß, da waren Leute, die haben Pavillons zusammengestellt und da einen Kinosaal aufgebaut. Die hatten da Kinositze und eine Leinwand und haben da ihr Kino aufgebaut fürs Wochenende. Die Leute sind auf die bescheuertsten Ideen gekommen. Und ja, das ist heute natürlich immer noch super Stimmung auf den Campingplätzen, aber du kannst nicht mehr so ganz irre Sachen machen und einfach dein Sofa mitnehmen.
Nein, das hat ja aber auch Vor- und Nachteile. Das hat ja auch seinen Grund. Natürlich, der eine Grund kann natürlich, wenn böse gesagt sagen würden, ich verkaufe als Veranstalter, versuche ich den Leuten andere Ticketoptionen noch zu verkaufen, bezahl vielleicht ein bisschen mehr und dafür kriegst du dann noch Strom, dann kannst du doch was mitbringen. Andererseits ist natürlich auch, wenn ich viel mitbringe, nehme ich nicht immer viel mit nach Hause. Matthias, wie sieht denn so eine Fläche aus, wenn das Festival vorbei ist?
Schlimm, also definitiv schlimm. Also früher jetzt gerade die Zeit, wo noch die Sofas und so da bleiben durften, das war schon grenzwertig. Und heute gibt es immer noch die Flächen, wo wirklich die Hardliner sind. Die sind auch noch immer sehr vermüllt. Aber man muss ganz klar sagen, in den letzten 4-5 Jahren hat sich das stark verbessert. Also muss man wirklich sagen, die Leute sind viel, viel sauberer geworden. Die sind viel bewusster geworden. Die nehmen viel mehr wahr. Und das hatte schon, also ich würde sagen, der Müll hat sich bestimmt um 30-40% reduziert.
Seht ihr das denn auch bei euch im Dorf, wenn dann die ganzen Rocker wieder weg sind, sage ich jetzt mal, dass da irgendwie Müll oder so rumgelegen ist früher?
Ja, also im Dorf geht eigentlich, weil die Leute ja auch vor ihren Haustüren sauber machen, aber wir haben schon den Müll, sage ich mal, bis 100 Meter vor einem Ort, da haben die Leute ja auch gelegen teilweise und natürlich bleibt da überall Müll liegen.
Wie wird das dann weggeräumt, also auch vor allen Dingen früher, da war das immer alles, dass der Veranstalter gesagt hat, wir kümmern uns um alles, dass das wieder wegkommt oder musste man da auch selber noch wochenlang mithelfen? Ja.
Also die Privatleute konnten ihre Flächen immer selber reinigen, man konnte sich Firmen holen, um das reinigen zu lassen, es kann über Nürburgring laufen, gibt es viele verschiedene Konzepte, wie man es machen kann. Es ist halt eben auch, weil der Nürburgring so ausgelastet ist, so dass ja, wie zum Beispiel in diesem Jahr ist 2 Wochen später 24-Stunden-Rennen. Und 24-Stunden-Rennen ist auch eine Großveranstaltung und dann könnt ihr euch vorstellen, was das heißt, den Müll alle beiseite zu schaffen in den 2 Wochen.
Ja, du hast jetzt schon 24-Stunden-Rennen angesprochen, da, um den Bogen zu spannen. Ich weiß nicht, ob du da selber auch hinfährst oder mal da warst, aber da ist es ja schon noch so, dass da schon noch mehr mitgebracht wird und mehr aufgebaut wird von Gruppen, oder?
Das ist definitiv so, da ist aber trotzdem so, dass die Leute auch mehr wieder mit nach Hause nehmen.
Also man könnte sagen, die Leute sind anständiger.
Ich würde sagen, die feiern genauso gut, aber ich glaube, wenn es wieder heimgeht, dann geht doch irgendwo wieder das Licht an, wo man sagt, komm, ich hol mit.
Das ist ja jetzt auch ein ganz schöner Aufwand, den ihr euch da macht. Welche Vorteile habt ihr denn davon, dass Rock am Ring und natürlich auch der Nürburgring generell bei euch so in der Nähe ist?
Also der Ort hat erstmal einen riesen Vorteil, weil die ganzen Gästezimmer, die wir haben, die Bäckereien, die Lebensmittelmärkte, die profitieren natürlich alle von Rock am Ring, aber auch wir als Gemeinde haben unseren Benefit, weil ein Großteil der Flächen, die an Rock am Ring genutzt werden, gehören der Gemeinde.
Jetzt hören wir auch immer wieder, dass Festivalbesucher total entspannt sind. Es passiert eigentlich nicht viel, es gibt wenig Schlägereien, aber 80.000 Besoffene, manche Sachen gehen halt schief. Gibt es da manchmal irgendwie böses Blut mit den Anwohnern? Oder?
Nee, gar nicht. Also gar nicht und ich muss auch ehrlich sagen, habe ich auch noch eben auf dem Weg hierhin drüber nachgedacht. Ich fahre auch viel Fußball gucken. Ich finde eigentlich, wie friedlich Rock am Ring ist, dafür, dass da 80.000 Besoffene sind, in den ganzen Zeit, ja, dann hat man mal 2-3 Mal was mitbekommen, aber eigentlich sind die Leute alle friedlich und wollen eigentlich nur feiern. Und das ist mit das entspannteste Publikum, was es gibt. Da gibt es andere Veranstaltungen, wo Leute kommen mit mehr Geld, die mehr erwarten. Die sind viel, viel anstrengender als die Rocker.
Wenn ich auch selber überlege, in den ganzen Jahren, in denen ich auch zu Rock am Ring gefahren bin, also ich müsste schon sehr gut überlegen, um zu sagen, ich hätte da mal irgendwo auf dem Zeltplatz oder auf dem Festivalgelände wirklich eine Schlägerei erlebt. Es gibt mal irgendwie Streit, dem einen ist mal hier die Musik ein bisschen zu laut, man diskutiert mal, aber im Endeffekt, es ist jetzt nicht so, dass da jetzt die Leute komplett ausrasten und irgendwas kaputt machen oder etc. Da glaube ich wirklich, dass die Besucher alle einfach, wenn jeder selber einfach eine geile Zeit haben will und den anderen nicht anmeckert, dann ist es okay.
Ja, und die Leute, die unterstützen sich eher, würde ich sagen, als dass sie sich anpöbeln.
Ja. Wettertechnisch ist ja oben um Nürburgring auch immer so eine Sache. Und dann kann es ja auch schon mal sein, dass es auch auf Parkplatzflächen etc. mal ein bisschen matschig wird. Und ich erinnere mich da wirklich an Bilder, wo halt Leute sich gegenseitig einfach da rausgezogen haben. Also dass man da auch nicht nur guckt, ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie nach Hause komme, sondern ich muss jetzt gucken, dass andere auch nach Hause kommen und dass auch Anwohner da mitgeholfen haben und gesagt haben, wir helfen jetzt mit, dass die Leute hier auch gut wegkommen.
Wir hatten ja letztes Jahr eine Woche vor Rock am Ring, war 24-Stunden-Rennen gewesen und das ist ja komplett ins Wasser gefallen, das Wochenende. Und eigentlich waren die ganzen Parkflächen schon relativ ramponiert von den Besuchern von 24-Stunden-Rennen, aber man hat keine Beschwerden von den Rockern gehört, dass die gesagt haben, die Flächen sind nicht ordentlich, es war was matschig, das war den Leuten aber egal und das ist eigentlich schon wirklich richtig schön.
Ja, von 2005 bis 2014 hat sich auch musikalisch so ein bisschen der Wind gedreht am Ring, oder?
Ja, Wind gedreht ist relativ, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass das Line-Up immer international geblieben ist. Wir hatten ja auch schon mal in den Anfangsjahren, wo wir drüber gesprochen haben, dass es so ein bisschen schwer war, den Spagat zu finden. Dass manche gesagt haben, das ist mir hier zu soft und dann mal die 2 Jahre gab, wo kein Rock am Ring stattgefunden hat. Man hat jetzt hier es aber immer relativ gut hinbekommen, zumindest in der Retrospektive. Wenn ich zum Beispiel auf das Line-Up 2014 gucke, ein riesiges Festival, da sind aufgetreten auf der einen Seite Metallica, Iron Maiden, Linkin Park, so diese wirklich top-klasse Rockbands. Auf der anderen Seite aber auch Fanta 4 und Materia. Und das zeigt ja die Verbindung zwischen verschiedenen Musikgenres und wie der Ring versucht hat, da auch verschiedene Zielgruppen mit einzubauen.
Jetzt waren da immer größere Namen, immer internationalere Namen. Das hat aber auch seinen Preis, oder?
Ja, also die Bands mit zunehmender Zeit und zunehmender Bekanntheit kommen die auch nicht immer noch für denselben Preis. Also die Bands wurden immer teurer, das ganze Organisation rundherum, die wird vielleicht teurer. Und deswegen sind auch die Ticketpreise immer weiter angestiegen. Also es war damals dann so, 2014 zum Beispiel, dass die Ticketpreise so auf knapp 200 Euro gestiegen sind. Das sind auch so die ersten Jahre, wo ich mich erinnern kann, wenn ich ein Ticket gekauft habe, da war das immer so 199 Euro, glaube ich, so in der ersten Verkaufsstufe. Das war dann schon noch okay. Man muss allerdings auch bedenken, da sind jetzt mittlerweile 1985, haben Leute angefangen, da hinzufahren. Wir sind jetzt mittlerweile bei 2010 rum. Das heißt, das sind Leute, die fahren da seit 25 Jahren hin. Die sind auch immer noch hingefahren. Da sind aber auch Leute, die jetzt das erste Mal hinfahren und für die das was ganz Neues ist. Heißt aber auch, die jungen Leute, die da hinfahren, das sind noch Schüler, das sind Studenten, die müssen sich das auch erstmal leisten können, weil dann hast du 199 Euro für ein Festivalticket, dann hast du mittlerweile zusätzlich ein Campingticket, was du dazu nehmen musst, dann hast du vor Ort, willst auch mal was trinken, willst auch was essen, vielleicht noch mal oben. Das heißt, das ist für viele dann schon vergleichbar mit den Urlaub fahren.
Bin ich ein Stück weit bei dir. Ich muss aber sagen, wenn ich jetzt überlege, ich fahre nach München, gucke mir Metallica an, bezahle ich für 2 Stunden, 2,5 Stunden, 180 Euro,
klar,
würde ich einfach mal schätzen. Und hier haben wir ja dann doch von donnerstags bis montags kann ich voll durchsaufen, habe 90 Bands, 100 Bands. Und wenn ich das dann vergleiche, finde ich eigentlich den Preis mehr als fair. Auch wenn das natürlich verdammt viel Geld ist, da bin ich auch voll bei dir. Aber
ist immer auf einen Schlag viel Geld, aber ich sage auch immer, erstens, vergleich's mit den reinen Ticketkosten. Was haben letztes Jahr... Ich glaube, ich darf das sagen, Veronika, du warst letztes Jahr Taylor Swift gucken.
Ja, ich war Taylor Swift gucken.
Und was hat ein Ticket gekostet?
Also ich habe für mein Ticket, das dürfen meine Eltern jetzt nicht hören, 475 Euro bezahlt. So. Also es war mehr als jedes Festival, auf dem ich je war.
Deswegen, das ist natürlich jetzt ein Extrem, ja. Aber trotzdem mittlerweile, wenn ich jetzt, du sagst Metallica, mittlerweile, wir haben hier in Luxemburg die Rock Hall vor der Tür. Da sind Konzerte dann von auch bekannten Bands, die kosten schnell 60, 70 Euro, ein Konzertticket für einen Abend. Der zweite Aspekt, was ich auch immer sage, ist, es zwingt auch einfach niemand, jemanden da hochzufahren. Also wenn ich sage, das ist mir zu teuer oder mir ist da irgendwas zu blöd oder mir gefällt das nicht mehr, das ist nicht mehr dasselbe wie früher, ja, bleib halt daheim.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, also ich war auch bei Metallica, nicht nur bei Taylor Swift und da habe ich für die vorletzte Reihe ganz oben 100 Euro bezahlt und das ist auch schon dann ein Drittel Festival-Ticket.
Das hast du jetzt nur gesagt, weil du damit deine musikalische Expertise hier in dem Podcast irgendwie sichern wolltest.
Natürlich. Was mich da noch interessieren würde, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, da sind alte Hasen und junge Hüpfer quasi immer unter den Besuchern. Matthias, wen habt ihr denn da in den Gästezimmern? Sind das eher die Älteren, die dann schon länger zu Rock am Ring kommen oder sind da auch mal Jüngere, die sagen, boah nee, komm, zelten muss jetzt echt nicht sein?
Ist wirklich bunt gemischt, aber wir haben halt auch ganz viele von den Monteuren, die Aufbauteams, die die Bühne aufbauen und so, die sind wochenlang schon vorher bei uns in den Gästehäusern und die ganze Infrastruktur ist ja nicht so einfach. Wasser muss immer beigefahren werden, die Toiletten müssen sauber gemacht werden, da sind ja schon viele Menschen, die in der Zeit da am Arbeiten sind und auch die müssen untergebracht werden. Gäste sind auch immer wieder mal welche dabei, die dann wirklich nur zu uns kommen, um aufs Festival zu gehen, aber eher weniger.
Ich kann mir auch vorstellen, also es ist ja nochmal was anderes, als wenn man Gast ist und man ist auf dem Festival und kann entspannen oder man muss da 4-5 Tage durcharbeiten, da will man jetzt auch nicht unbedingt in einem Zelt pennen. Aber jetzt war Rock am Ring am Ende dieses Jahrzehnts natürlich so ziemlich auf der Höhe und genau dann kam der Schock. Die neuen Betreiber des Nürburgrings, der Autoteilezulieferer Capricorn, geriet in Streit mit Marek Lieberberg, weil sie deutlich mehr Geld haben wollten. Der Streit führte dann nicht nur dazu, dass das Festival nach 30 Jahren auf einmal eine neue Location brauchte, auch der Name stand auf einmal zur Diskussion. Was war da los, Christian?
Ja, Nürburgring ging an die Firma Capricorn. Die haben gesagt, okay, wir müssen hier Geld verdienen am Nürburgring, wir wollen hier Geld verdienen. Und Rock am Ring ist natürlich vom Veranstaltungsgeschäft her durchaus lukrativ für uns. Haben aber gesagt, so wenig wie hier immer der Nürburgring profitiert von diesem Festival, das können wir so weiterhin nicht machen. Und wollten deutlich mehr Geld haben. Wenn wir von deutlich mehr Geld reden, dann reden wir, so wird es immer gesagt, um eine Steigerung von um die 25% Anteil an dem Geld, was im Festival verdient wird. Wir haben öfter schon über Marek Lieberberg gesprochen in dem Podcast hier, dass er auch immer ein Mann deutlicher Worte war und ein Mann war, der auch ein bisschen seinen eigenen Kopf hat. Diese Forderung, die war für den absolut nicht akzeptabel. Der hat gesagt, erstens, dadurch wird das Festival viel teurer als Schwesterfestival Rock im Park und zweitens, der Nürburgring wäre schon die teuerste Festival-Location überhaupt in Deutschland und wenn er so viel mehr abgeben müsste, würde das so viel teurer werden, dass das einfach dann nicht mehr wirtschaftlich machbar ist. Dazu kam noch, dass es Unstimmigkeiten auch noch darüber gab, über die Vertragslaufzeiten, Planungssicherheit, wie lange geht das alles. Der Betreiber hat dann den Vertrag mit MLK, also Marek Lieberberg, gekündigt und das hat Marek Lieberberg dann zum Anlass genommen, davon Vertragsbruch zu sprechen.
Und wie ging es dann mit Rock am Ring weiter, wenn kein Vertrag mehr da war?
Man muss unterscheiden. Also es gibt ja zwei Dinge. Einmal ist das das Festival Rock am Ring und einmal ist es nur der Name Rock am Ring. Und an so drei Wörtern, wie viel da dran hängen kann, das wurde auch deutlich in der Zeit. Erstmal zu dem Festival an sich. Marek Lieberberg hat ziemlich schnell gesagt, ich will weiter ein Festival machen. Also das lief ja, das hat ja funktioniert. Er war sich auch immer sicher, ich habe meine Community hier und die kommen dahin. So nach dem Motto, wo ich hingehe, da kommen die auch mit hin. Die Frage war nur, wo gehe ich hin? Es gab verschiedene Ideen, es wurde mal gesprochen von einem halben Dutzend an möglichen Veranstaltungsorten, so Orte wie der Hockenheimring zum Beispiel, was auch ein Ring gewesen wäre, die waren eher, war nicht so erste Wahl. Was ziemlich lange in der Diskussion war, war auf ein ehemaliges britisches Militärgelände bei Mönchengladbach zu gehen und es da zu veranstalten, das hätte auch gepasst. Da wurde man sich aber nicht einig mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die das Gelände verwaltet hat. Im Endeffekt lief es dann darauf hinaus, dass man dann sich nach Mendig orientiert hat. Aber nochmal auf diesen Namen zu sprechen zu kommen, das war nämlich wirklich interessant. Man muss sich vorstellen, es gibt das Festival auf Nürburgring, Name Rock am Ring. Das ist eine Marke, an der hängt wahnsinnig viel. Man stellt sich vor, Marek Lieberberg macht irgendwo anders ein Festival und das heißt, keine Ahnung, Rock in Mönchengladbach. Und andererseits stellt man sich vor, da findet ein Festival auf dem Nürburgring statt, ohne Marek Lieberberg, das heißt aber Rock am Ring. Da war dann so ein bisschen die Frage, was funktioniert jetzt besser? Für Marek Lieberberg war klar, ich will auf jeden Fall den Namen behalten. Hat auch gesagt, das war meine Idee damals, ich habe das Ding aufgebaut, ich will den weiter behalten. Der Nürburgring hat aber gesagt, nee, also an dem Namen, also ohne uns gäbe es den auch nicht, an dem Namen sind wir schon noch mit drin. Das ging dann vor Gericht, das Landgericht Koblenz hat dann zuerst entschieden, dass die Marke nicht ausschließlich dem Veranstalter, also Marek Lieberberg gehört, sondern auch an den Standort gebunden ist, er die also nicht weiterverwenden dürfte. Dann hat allerdings das Oberlandesgericht Koblenz entschieden, dass Lieberberg den Namen Rock am Ring weiter nutzen darf. Also das muss man sich vorstellen, in dem Prozess ging es darum, da wurden eidesstattliche Erklärungen abgegeben, wer denn jetzt wie sehr die Idee für diesen Namen hatte.
Da ging es ja auch um unglaublich viel Geld und um den Fortbestand des Festivals.
Da geht es um Millionenbeträge. Allein diese 25%, von denen gesprochen wird, das sind Millionenbeträge, die darüber entscheiden können, kann ich das Festival so machen oder nicht.
Und tatsächlich gab es dann ja auch ein Konkurrenzfestival, also Rock am Ring ging dann nach Mendig, ebenfalls in der Eifel. Und am Nürburgring gab es dann im selben Jahr die grüne Hölle. Hat auch nicht so ganz funktioniert, gab es nur ein Jahr und das Jahr drauf dann auf Schalke. Mit dem Namen Rock am Ring wäre es wahrscheinlich nochmal anders gelaufen.
Es ist möglich. Also der neue Betreiber der Rennstrecke, also Capricorn, haben ziemlich schnell gesagt, ja, wir machen hier auch ein Festival. Und man könnte jetzt ein bisschen gehässig sagen, die haben sich das ein bisschen einfach vorgestellt, dann ohne Marek Lieberberg ein Festival auf dem Nürburgring zu machen, was dann auch noch anders heißt. Die haben gesagt, okay, hier kommen weiterhin internationale Stars, die finden den Weg hier in die Eifel. Und
haben sie ja tatsächlich auch.
Also haben
das,
sie
das
geschafft.
Das Line-Up war ordentlich, wenn auch wirklich sehr rocklastig. Also Metal war es fast gar nicht.
Ja, Marek Lieberbeck hingegen, der war sich von Anfang an eigentlich relativ sicher, dass das mit Grüne Hölle, also man könnte auch sagen, ohne ihn nichts wird am Nürburgring. Und hat gesagt, Zitat, auch da wieder Marek Lieberbeck, ein Mann deutlicher Worte: "Ich kann mich eines gewissen Schmunzels nicht enthalten, dass ein Autozulieferer glaubt, dass er ein Festival auf die Beine stellen kann. Das ist aus meiner Sicht das Ende des Nürburgring als Musikveranstaltungsstätte, wenn die das jetzt in die Hand nehmen. Wir haben in 30 Jahren eine Marke aufgebaut und die glauben, die können das in einem Jahr." Also da sieht man, wie viel Marek Lieberbeck an dieser Marke Rock am Ring hing. Und der wusste, wenn ich die Marke mitnehmen kann, wusste er für sich, dann nehme ich auch den Erfolg mit.
Matthias, was war das denn für eine Info bei euch im Dorf? Wie habt ihr das wahrgenommen damals?
Eigentlich, so wie du es eben gesagt hast, war ein Riesenschock. Und die Schockstarre hat wirklich auch so lange angedauert, bis das dann irgendwann im April, 2 Jahre später oder 3 Jahre später, die Nachricht kam, Rock am Ring kommt zurück.
Also man muss sich vorstellen, mehr Konkurrenz gegenseitig geht gar nicht. Also nicht nur, dass da 2 Festivals stattgefunden haben oder stattfinden sollten. Einmal Rock am Ring mit dem altbekannten Namen an neuer Stelle, einmal Grüne Hölle, neuer Name an altbekannter Stelle. Die haben sogar gesagt, wir gehen beide auf dieses Wochenende. Das Wochenende ist fest und da machen wir das Festival drauf. Und Matthias, wie war das denn damals so? Ich meine, war das für euch trotzdem, Hauptsache hier ist ein Rockfestival, oder boah, das ist nicht mehr Rock am Ring?
Es war so, wir haben wirklich gesagt, Hauptsache hier ist ein Rockfestival, und wir haben wirklich die ganze Zeit geguckt, haut bitte gute Bands raus, dass wir auf jeden Fall die Hütte voll kriegen. Und wir hatten auch wirklich Hoffnungen, dass richtig gute Bands kämen oder kommen würden, und sind dann leider ein bisschen enttäuscht worden.
Du hast jetzt schon gesagt, Enttäuschung, und du hast aber auch eben gesagt, man muss natürlich die Bedeutung des Nürburgrings für Müllenbach über Rock am Ring hinaus, ist die auch groß. Es ist ja nicht nur Rock am Ring. Jetzt waren diese Jahre allgemein für den Nürburgring ja nicht so einfach wirtschaftlich gesehen. Hattest du mal irgendwie, dass man gemerkt hat, oh, hier ist eine Befürchtung, ob das hier überhaupt noch so lang so gut geht mit dem Nürburgring?
Ja, also der Nürburgring ist auf jeden Fall der Wirtschaftsmotor für die Region, also nicht nur für Müllenbach, sondern für die komplette Region. Wir gucken jedes Jahr auf den Veranstaltungskalender und hoffen, dass er voll ist, und hoffen, dass viele Veranstaltungen da stattfinden, wo viele Menschen hinkommen. Und Rock am Ring ist nun mal die größte Veranstaltung, und wenn die größte Veranstaltung wegbricht, macht man sich natürlich Sorgen.
Welche Auswirkungen hatte das denn bei euch im Dorf, dass Rock am Ring dann auf einmal nicht mehr da war?
Für uns war es wirklich schon schlimm. Ich habe schon innerlich immer gehofft, dass die Leute sehen, dass Rock am Ring einfach an den Ring gehört. Und wir waren einfach alle nur froh und happy, als wir gehört haben, dass Rock am Ring wieder zurückkommt.
Ja, das war nicht nur bei den Leuten in Müllenbach so. Also die Stimmung, die dann auch war, als die Rock am Ring Besucher, wir müssen uns das vorstellen, da sind Leute, die fahren da seit Jahren oder Jahrzehnten hin, und auf einmal heißt das, jetzt ist hier Schluss. Und Marek Lieberbeck hat das ja auch immer sehr deutlich gesagt, mit Rock am Ring, am Nürburgring, da ist Schluss. Also da war nicht dran zu denken, dass das in 3 Jahren nochmal wiederkommt. Das geht jetzt an anderen Standorten, dann ist hier Cut. Und entweder hier entsteht ein neues Festival oder hier ist halt nichts mehr. Das war ja auch für die Leute auf dem Festivalgelände. Also 2014 war dann für die klar, das ist hier wahrscheinlich das letzte Jahr. Ich erinnere mich an Schilder, die da hochgehalten wurden nach dem Motto, Rock am Ring gehört hier an den Nürburgring. Das war für die eine hochemotionale Sache. Ich erinnere mich an wahnsinnig viele Diskussionen unter Kollegen auch. Die einen, die sagen, das kann doch nicht funktionieren, wir wollen nirgendwo anders hin. Die anderen, die sagen, oh, ob das jetzt Grüne Hölle heißt, wo ich hinfahre, oder ob das Rock am Ring heißt, ich fahre ja wegen der Musik hin. Andere haben gesagt, ja, der Standort Mendisch, der ist doch eh viel besser, weil ich muss nicht so weit laufen. Über allem stand aber, und das war so dieses Grundgefühl, das hier ist ein besonderes Gefühl, was du hast, wenn du zu Rock am Ring auf den Nürburgring fährst. Diese Rennstrecke, und es ist so einfach nicht, das zu kopieren.
Ich denke, dass die von der Infrastruktur her am Flugplatz bestimmt für viele Besucher besser war, weil sie nicht weit laufen mussten. Dafür waren es alles nur platte Wiesen, wo ganz schnell viel, viel mehr Matsch entstanden ist. Und wir haben halt eben, glaube ich, am Nürburgring die Atmosphäre durch die Waldstücke, die Wiesen, die zwischendrin liegen, die Rennstrecke zwischendrin, wo man einfach ein ganz anderes Feeling hat. Und natürlich muss man bei uns ein bisschen weiter laufen, aber man läuft auch eigentlich auf einer großen Party rum und sieht überall, wo man hergeht, wieder irgendwelche lustigen Sachen. Und deshalb glaube ich schon, dass der Nürburgring der perfekte Platz ist für Rock am Ring.
Matthias, dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank.
Ja, ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Also dieses Jahr ist noch was ganz Besonderes. Und zwar haben die Leute von Rock am Ring die Leute aus der Gegend gefragt, hier, was macht ihr so? Und ein Kumpel aus unserem Ort, der arbeitet auf dem Ring. Und wir haben dieses Jahr als Karnevalsthema gehabt, 40 Jahre Rock am Ring, und haben eine große Gitarre gebaut. Und Rock am Ring hat uns eingeladen. Wir werden am Freitag und am Samstag mit dem Karnevalswagen, mit der Gitarre über die Parkplätze fahren und gute Stimmung machen.
Das klingt ja cool.
Also seid ihr dann auch der Special Guest, der am Freitag auftreten wird?
Das darf ich jetzt dir nicht sagen, aber wir wissen, dass wir mit dem Tourbus noch nach Nürnberg sollen.
Das klingt ja schon mal super. Ja, ein ganzes Festival macht sich nach 30 Jahren also auf die Reise zu einer neuen Location. Lässt sich ein so bewährtes Festival einfach so irgendwo anders aufbauen? Werden die Fans mitziehen und ist das dann überhaupt noch Rock am Ring? Diesen Fragen werden wir uns in der vierten und letzten Folge unseres Podcasts stellen, wenn sich das Festival Rock am Ring gegen nie dagewesene Unwetter und eine Pandemie behaupten muss.
Besucht uns auch gerne auf volksfreund.de/rockamring. Da bekommt ihr nicht nur immer alle Neuigkeiten rund ums Festival. Wir haben auch Hintergrundberichte, Campingtipps, Bildergalerien, Bandinterviews und noch vieles mehr auf Lager. Bis dahin, danke fürs Zuhören und macht's gut.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.